Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Spritpreise kennen durch den Iran-Krieg weiterhin nur eine Richtung, nach oben. Um gegenzusteuern, hat der Bundestag heute ein Maßnahmenpaket beschlossen, das bereits Anfang April in Kraft treten soll. Es sieht vor, dass Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen, und zwar um 12 Uhr mittags. Das Bundeskartellamt soll mehr Befugnisse gegenüber den Mineralölkonzernen bekommen, und die sollen künftig begründen müssen, warum sie die Preise anheben.
Drinnen im Bundestag beschließen die Abgeordneten heute Vormittag das Spritpreispaket. Draußen soll das für Entlastung sorgen. Das Bild an den Zapfsäulen seit fast einem Monat: hohe Spritpreise, großer Frust bei Verbrauchern. Die Bundesregierung will sich mit dem Maßnahmenpaket handlungsfähig zeigen, deutet aber schon jetzt an,
dass auch dieses Paket bei fortdauernder Krise und Krieg in der Region nicht ausreichen wird. Ich bin deshalb sehr offen dafür, nachzudenken, ob wir die Pendlerpauschale temporär erhöhen.
Denn die heute beschlossenen Maßnahmen bedeuten laut Experten vor allem mehr Verlässlichkeit.
So dass die Autofahrerinnen und Autofahrer nicht befürchten müssen, dass auf dem Nachhauseweg abends nochmal die Preise stark ansteigen. Also ist etwas mehr Stabilität, aber wir dürfen nicht glauben, dass das bedeuten sollte, geringere Preise.
Genau die brauche es aber, so der Appell aus ostdeutschen Bundesländern, wo in diesem Jahr gewählt wird.
Wir brauchen reduzierte Preise. Es kann nicht sein, dass wir in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten weiterhin auf diesem Level unterwegs sind.
Deswegen eine der Forderungen.
Vor allem, dass jetzt die Energiesteuern gesenkt werden, damit sofort die Spritpreise abgesenkt werden.
Weitere Handlungsempfehlungen könnten schon morgen folgen. Dann tagt in Berlin erneut die von der Regierung eingesetzte Taskforce.
Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Wie schätzen Sie das ein? Wo stehen wir und wie kann es weitergehen bei den Spritpreisen?
Also nur noch einmal am Tag die Spritpreise erhöhen, heißt, sie werden berechenbarer. Die Vergleichs-Apps, die werden wieder zuverlässiger. Und man kann zumindest ein paar Cent sparen, wenn man die Zeiten so aussucht, dass es wirken kann. Aber es können ja an den Tankstellen auch nur einmal am Tag die Preise kräftig erhöht werden. Und das strukturelle Problem bleibt, dass einfach Ölangebot, Ölmengen derzeit hochgradig fehlen wegen des Krieges. Sie fallen aus und das heißt, die Preise bleiben strukturell höher für längere Zeit. Italien oder auch Österreich reagieren, indem sie Energiesteuern senken. Die Bundesregierung scheut davor zurück, weil das würde Einnahmeausfälle bedeuten bei klammen Kassen. Und so will man die Pendlerpauschale möglicherweise erhöhen. Aber das strukturelle Problem bleibt: höhere Energiepreise, Spritpreise für länger. Das heißt, Sprit sparen wäre eine Möglichkeit. In diese Richtung muss es wohl gehen. Und man braucht nachhaltige Lösungen für womöglich 1 bis 2 Jahre.
Vielen Dank, Anja Kohl in Frankfurt am Main. Stichwort Nahostkrieg. Israel hat in der Nacht erneut Ziele in Iran bombardiert und wurde ebenfalls beschossen, unter anderem aus Teheran. Iranische Raketen trafen eine arabische Ortschaft östlich von Tel Aviv. Die libanesische Hisbollah-Miliz attackierte die israelische Küstenstadt Nahariya. Dabei wurde ein Mann getötet. Das EU-Parlament will Menschen besser vor intimen Bildern und Videos schützen, die ohne ihre Zustimmung mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt werden. Die Abgeordneten stimmten heute für ein Verbot solcher KI-Programme. Hintergrund sind Fälle wie Anfang des Jahres, als Millionen sexualisierte Bilder von Frauen und Kindern verbreitet wurden. Im EU-Parlament ging es heute auch um den Kampf gegen Kinderpornografie im Internet. Bisher dürfen Online-Dienste wie Instagram oder Meta in Chats danach suchen und Verdächtiges melden.
Für sie hat es dramatische Konsequenzen, dass die Gesetzeslücke, vor der viele gewarnt hatten, nun eingetreten ist. Von Anfang April an dürfen Messenger-Dienste nicht mehr nach Darstellungen von Kinderpornografie suchen und diese anzeigen. Das ist ihnen dann verboten. Zuvor hatten sich 4 EU-Kommissare in einem eindringlichen Appell an die Abgeordneten gewandt. Im vergangenen Jahr seien über 21 Millionen Verdachtsfälle so entdeckt und den Ermittlern gemeldet worden. Dennoch stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten gegen den Vorschlag der Kommission, die geltende Praxis übergangsweise für 2 Jahre zu verlängern. Vor allem Grüne, Liberale und Sozialdemokraten wollten Änderungen. Und viele stimmten gegen die Beibehaltung, bis man eine gemeinsame Lösung gefunden hätte.
Für uns ist klar, der Schutz von Kindern ist genauso wichtig wie der Schutz von Grundrechten, Schutz von Privatsphäre. Auch Kinder haben Grundrechte. Und beide Elemente, Kinderschutz, Grundrechteschutz, wollten wir mit unseren Änderungsanträgen sicherstellen.
In der Tat müssen ja auch Bürgerrechte gewahrt werden. Ich glaube aber, das, was jetzt passiert ist, nämlich dieses völlige Chaos, das verursacht wurde, ist sehr schlecht, weil wir jetzt keinerlei rechtliche Handhabe haben.
Denn nun dürfen US-Anbieter wie Google, Meta oder Snapchat verdächtige kinderpornografische Darstellungen nicht mehr melden. Mit großen Konsequenzen auch für Ermittler in Deutschland.
Wenn wir keine Meldung US-amerikanischer Dienstanbieter bekommen, können wir keine Ermittlungsverfahren führen. Wir würden dann quasi blind werden und nicht mehr sehen, ob von deutschen Internetnutzern kinderpornografische Inhalte verbreitet würden.
Eigentlich sucht die EU nach einer Dauerlösung, die beides verbindet, Kinder und Datenschutz. Ab April werden die Opfer von Kindesmissbrauch im Netz aber deutlich schlechter geschützt werden können.
Weiteres Thema in Brüssel, eine härtere Migrationspolitik. Das EU-Parlament hat der sogenannten Rückführungsverordnung zugestimmt. Danach dürfen EU-Mitgliedstaaten abgelehnte Asylbewerber künftig bis zu 2 Jahre in Abschiebehaft nehmen. Zudem sind Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU erlaubt. Für Kritik sorgt aber nicht nur dieser Beschluss, sondern auch, wie er zustande kam. Der konservativen EVP wird vorgeworfen, dafür mit Parteien wie der AfD zusammengearbeitet zu haben. Tina Hassel in Brüssel. Ist damit die sogenannte Brandmauer gefallen?
Darüber wird zumindest gerade heftig debattiert. Heute ging es ja um den umstrittensten Teil der Asylrechtsverschärfung, eben weil auch Familien mit Kindern bis zu 2 Jahren in diesen Zentren außerhalb der EU festgehalten werden dürfen. Das wollten die Fraktionen der Mitte nicht mittragen. Und deshalb hat die EVP, zu der ja auch CDU und CSU gehören, ihren Vorschlag nur mit einer Mehrheit von rechts und ganz rechts durchsetzen können. Im Vorfeld hatte sie sich bereits in einer WhatsApp-Gruppe über das Gesetz ausgetauscht, an der auch die AfD beteiligt war. Und EVP-Chef Weber bleibt aber dabei, er habe von der WhatsApp-Gruppe nichts gewusst. Die Rechten hätten auch keine Gesetzesverschärfungen durchgesetzt und vor allem nehme man ihnen so ein wichtiges Wahlkampfthema. Und dennoch wird die Frage, ob die Brandmauer im Europaparlament langsam fällt, immer lauter, denn innerhalb der EVP hat niemand außer Deutschland ein Problem damit, mit den Rechten zu kooperieren.
Tina Hassel in Brüssel, vielen Dank. Wegweisend und ein positives Signal, sagen die einen, zu einseitig kritisieren die anderen. Mit seiner Grundsatzrede hat gestern Finanzminister Klingbeil ordentlich Bewegung in die Reformdebatte gebracht. Der SPD-Chef hatte skizziert, wie er das Land modernisieren würde, mit einem Ende des Ehegattensplittings beispielsweise, um mehr Menschen in Vollzeit zu bringen. Eine Nachfrage bei Betroffenen zeigt, Theorie ist das eine, Realität das andere.
Anna Fröhlich arbeitet Teilzeit in einer Stuttgarter Bäckerei. Sie würde zwar gerne aufstocken, das gehe in ihrer Situation aber nicht.
Die Kindesbetreuung ist eigentlich das Thema, weil der Kindergartenplätze ist in der Stadt super schwer zu kriegen.
Dazu kommen steuerliche Vorteile durch das sogenannte Ehegattensplitting. Denn weil Anna Fröhlichs Mann mehr verdient, können sie als Paar Steuern sparen. Experten zufolge hält das vor allem Frauen ab, mehr zu arbeiten. Hier gäbe es Luft nach oben.
Wenn diejenigen, die noch Stunden aufstocken möchten, das tun könnten, würden wir 1,4 Millionen Vollzeitäquivalente gewinnen. Das ist ein wirklich großes Potenzial.
Dass ein Ende des Ehegattensplittings die Teilzeitkräfte hier in der Bäckerei dazu bringen würde, mehr zu arbeiten, daran hat Inhaberin Sophie Henne Zweifel. Denn viele von ihnen seien durch die Kinderbetreuung eingespannt. Außerdem seien die Teilzeitkräfte für den Betrieb wichtig.
Natürlich sind Vollzeitkräfte super, weil sie einfach das Unternehmen gut kennen. Aber Teilzeitkräfte sind auch super wichtig, um eben diese Spitzentage abzudecken. Ne? Also wir haben ja gerade freitags, samstags einfach einen viel größeren Bedarf.
Auch der Vorschlag, den Renteneintritt an die Arbeitsjahre statt an das Alter zu knüpfen, wird von Kunden in der Bäckerei kritisch gesehen.
Vor allem in Studiengängen, die sehr zeitintensiv sind, zum Beispiel, findet ein Teil der Leistung, Arbeitsleistung auch schon während des Studiums statt. Als Beispiel würde ich Medizin nennen.
Ich meine jetzt schon die Rentenaltersgrenze ja schon hoch und jetzt dann auch, sagen wir mal, mit 70, 72, also das kann man keinem Menschen zutrauen, ja.
Reformvorschläge und Realität. In der Stuttgarter Bäckerei liegen sie offensichtlich weit auseinander.
In Deutschland hat der Chemiekonzern BASF zahlreiche Jobs abgebaut. In China investiert das Unternehmen nun Milliarden Euro. Dort wurde ein neues Werk eröffnet. Der Komplex liegt in der Provinz Guangdong und erstreckt sich über rund 4 Quadratkilometer. Es handelt sich um das bisher größte Investitionsprojekt von BASF. Kritiker warnen, der Konzern mache sich zu abhängig von China.
Bunte Drachen zur Werkseinweihung. Vieles ist anders in Chinas Staatskapitalismus. Was die BASF nicht abschreckt, 8,7 Milliarden Euro in ein neues Chemiewerk in Zhanjiang zu investieren. Fanfaren für Vorstandschef Markus Kamit. Er trieb das China-Geschäft entscheidend voran, gegen alle Warnungen vor politischen und wirtschaftlichen Risiken.
Aus unserer Sicht steht das Verhältnis von Investitionen zu den wirtschaftlichen Chancen in einem guten Verhältnis. Und stellen Sie sich vor, wie eine BASF ohne die Hälfte des Weltmarkts China aussehen würde, also das Abkoppeln von China oder vielleicht ein Aufgeben des chinesischen Marktes, ist aus meiner Sicht das viel größere Risiko.
Entstanden ist der drittgrößte BASF-Standort weltweit, betrieben mit 100% grünem Strom und günstig gelegen mit Tiefseehafen direkt am südchinesischen Meer. Hier will die BASF hauptsächlich für den chinesischen Markt produzieren, obwohl die Branche dort derzeit langsamer wächst als erwartet. Kritiker warnen auch vor politischen Spannungen dort.
Die Region dort, insbesondere der Konflikt China-Taiwan, birgt Risiken. Wenn es dort zu einer Auseinandersetzung kommt, sind alle diese Planungsgrundlagen natürlich unter Druck und das kann auch zurückschlagen.
Im Stammwerk in Ludwigshafen läuft seit Jahren ein massives Sparprogramm und Angst geht um. 1000 Stellen fielen hier im vergangenen Jahr weg.
Gerade die Arbeitsplätze ist ein großes Thema. Dazu auch die Auszubildende, ja, dass man Auszubildende, obwohl man sie bestellt hat, nicht alle übernimmt, ist ein großes Thema.
Doch die BASF betont, Konkurrenz für Ludwigshafen sei Zhanjiang nicht. China produziere für China und Europa für Europa.
Alexander Kluge war Filmemacher und Autor, Philosoph und Medienmanager. Wie der Suhrkamp Verlag jetzt mitteilte, ist er gestern mit 94 Jahren gestorben. Kluge hinterfragte in seinen Werken die Gesellschaft, in der wir leben. In den 1960er und 70er Jahren wurde er bekannt als bedeutender Vertreter des neuen deutschen Films. Bis ins hohe Alter arbeitete er unter anderem mit jungen Künstlern an experimentellen Filmen. Für seine Werke erhielt Kluge viele Preise. Und wir kommen zum Sport. Noch knapp 2,5 Monate bis zum Start der Fußball-WM. Für die deutsche Nationalmannschaft stehen davor Testspiele an. Unter anderem morgen gegen die Schweiz. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Basel.
Nach 4 Tagen Vorbereitung nun also das erste Länderspiel 2026. Personell und taktisch bereits ein Fingerzeig Richtung WM-Kader.
Ja, es fehlen schon viele gute Spieler, ehrlich gesagt. Es sind schon wieder viele Ausfälle, die wir haben. Nervt auch manchmal, ehrlich gesagt. Wenn alles normal läuft, sind morgen schon einige Spieler auf dem Feld, die wir sicherlich auch im ersten Spiel bei der WM sehen werden.
Oliver Baumann etwa, die Nummer 1 im deutschen Tor. Vor ihm sind Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung gesetzt. Kapitän Joshua Kimmich verteidigt rechts, auch das ist sicher. Leon Goretzka agiert im Mittelfeld. An seiner Seite morgen Angelo Stiller, nachdem Alexander Pavlovic verletzt ist. Vorne bekommt nach über einem Jahr Pause Kai Havertz seine Chance. Einen Stammplatz hat aktuell der flexible Serge Gnabry.
Am größten ist es, dabei zu sein. Wahrscheinlich in einem Spiel in meinem Alter einer der letzten großen Turniere, in dem Sinne WM.
Die Schweiz ist morgen Abend ein schwieriger Gegner, hat sich souverän für die WM qualifiziert. Es wird nicht leicht in Basel für die DFB-Elf.
Die Chancen für eine Rettung des gestrandeten Wals in der Ostsee vor Niendorf in Schleswig-Holstein steigen. Baggern ist es am Nachmittag gelungen, eine Rinne zu graben, um den Wal von der Sandbank zu befreien. Am Abend hat er sich erstmals einige Meter ins tiefere Wasser bewegt. Jetzt ist die Hoffnung groß, dass er seinen Weg fortsetzt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. März.
Morgen macht sich von Westen zwischendurch ein Hoch bemerkbar. Zuvor schneit es an den Alpen die ganze Nacht und auch am Vormittag immer wieder. Sonst scheint die Sonne zwischen kompakten Wolken zwischen 5 bis 10 Sonnenstunden. Im Nordwesten werden die Wolken gegen Abend wieder dichter. In der Nacht -6 bis +4 Grad, am Tag 1 Grad an den Alpen, 12 Grad am Niederrhein. Am Samstag dann Wolken eines neuen Tiefs von Nordwesten, gebietsweise Regen, im höheren Bergland Schnee. Von Brandenburg und Sachsen bis in den Süden nach Nebel Sonne. Am Sonntag, dann im Süden und Südosten ab und an Regen oder Schnee, sonst Sonne und Wolken, am Montag insgesamt unbeständiges Wetter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um den Mangel an Wohnraum. Susanne Stichler fragt Bundesbauministerin Huberts, wie schneller und mehr gebaut werden kann. Und wir sind mittendrin im Kofferverteilzentrum vom Düsseldorfer Flughafen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.